Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Eventuell fahren wir zwischen den Jahren Ski. Eventuell liegt nicht genug Schnee. Eventuell ist es nichts Ernstes. Eventuell muss ich operiert werden. Eventuell habe ich heute Abend ein Date. Eventuell sagt sie ab. Spätestens jetzt merkt ihr, dass es fiktiv ist, was ich sage. Ja? Eventuell werde ich befördert. Eventuell verliere ich meinen Job. Das ist die Tyrannei des Eventuell. Hoffnung und Angst oder abgeschwächt Sorge, beides steckt in diesem Wort. Du weißt nicht, was morgen ist. Eventuell dies, eventuell jenes. Vielleicht hast du Grund zur Hoffnung, dass hinter der Ecke Gutes auf dich wartet. Vielleicht hast du Grund zur Sorge, dass dich das Unglück anspringen wird. So, diese Reihe heißt jetzt nicht eventuell, sondern adventuell. Ich hoffe, ihr könnt diesem Wortspiel folgen. Vorhin in einem Clip hieß es, Advent ist die Sehnsucht nach einer besseren oder einer guten Zukunft. Jetzt ist das nicht alles, was Advent beinhaltet, die Sehnsucht nach einer guten Zukunft, aber ein Teil von Advent ist dies. Hoffnung, Erwartung einer guten Zukunft. So, Kinder warten in der Adventszeit vor allen Dingen auf Weihnachten, manche Erwachsene vielleicht auch, aber vielleicht können wir Advent noch ein bisschen tiefer begreifen als nur, ich hoffe, es wird Weihnachten, denn es wird wahrscheinlich Weihnachten. Ein bisschen tiefer begreifen, ein bisschen tiefer erleben. Als Erwartung einer besseren Zukunft, die nicht eventuell kommt, sondern adventuell. Zum Beispiel einer Zukunft, in der ein paar deiner drängenden Fragen beantwortet sein werden. Eine Zukunft, wo aus Eventualitäten Adventualitäten geworden sind. Ich sag mal ein paar dieser Fragen. Da draußen ist eventuell kein Gott. Noch nie gedacht, sowas? In dem Lied steckt das, glaube ich, eben so ein bisschen drin. Adventuell würde heißen, Gott ist mit uns. Oder eventuell ist diese Welt verloren, wenn ich mich so umschaue. Adventuell ist Gott dabei, sie zu retten. Eventuell wird dieses Leben dich unglücklich machen. Es wird dir zwischen den Fingern zerrinnen, mehr und mehr. Adventuell ist Gott unterwegs, dir das Leben zu geben. Eventuell wirst du dich nie ändern, nie. Adventuell kann jeder sich ändern, jeder. Um diese Dinge, die müsst ihr euch nicht merken, aber um diese Dinge geht es so ein bisschen in den nächsten vier Predigten. Um die Erwartung eines Gottes, der tatsächlich in unserem Leben ankommt und aus Eventualitäten Adventualitäten macht. So. Und dabei ist Jesaja unser Mann. Das Buch Jesaja im Alten Testament ist das Buch, aus dessen Worten die jüdischen Glaubenden vor Christus, das jüdische Volk, die Hoffnung gezogen hat, dass eine gute Zukunft auf sie wartet. Nicht nur aus Jesaja, auch andere Stellen, aber besonders aus Jesaja. Dass Gott dabei ist, anzukommen, demnächst. Konkret in einer Messias-Erwartung drückt sich das aus, ein Retter. Jesaja ist das Buch, in dessen Worten dann Jesus selbst auch seinen Auftrag wiedergefunden und verstanden hat. Sich selbst als Erfüllung dessen, was Jesaja sagt. Und Jesaja ist das Buch, in dem dann später die Christen, als sie über das Leben Jesu nachdachten und dann diese Worte in Jesaja lassen, dachten, boah, was Jesaja hier ankündigt, das ist ja passiert in Jesus. So. Also logisch, dass in der Adventszeit Jesaja oft gelesen wird oder gepredigt. Er formuliert diese Sehnsucht nach einer Welt, einer Zukunft, in der Gott ankommen wird. Und Christen sehen das an Weihnachten erfüllt, in Weihnachten. Und deswegen passt Jesaja so gut in die Weihnachtszeit. So, also in den nächsten vier Wochen werden wir uns vier Verse vornehmen, die stark messianisch sind. Also in denen später Christen da etwas wiedergefunden haben aus dem Leben Jesu. Es gibt mehr als diese vier, aber ich habe mal vier ausgesucht. Und der, um den es heute geht, Den seht ihr da vorne gleich. Dieser hier, der klingt schon weihnachtlich. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Jesaja 7, Vers 14. Klingt schon weihnachtlich. So, heute geht es also um diesen Vers und seinen Kontext. Wir schauen ein bisschen, in welchem Kontext wurde dieser Vers denn überhaupt, steht er denn überhaupt. Es geht also so ein bisschen um Kinderglück. Sagt ja auch die Überschrift. Es geht um Kinderglück eigentlich nur am Rande. Im Kern geht es um Glauben. Und zwar um den Glauben, dass Gott wirklich mit mir ist. Merkt ihr dann gleich. Und die Story, in der dieser Vers zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte, ist diese. Es geht um einen König, einen heraufziehenden Krieg, einen etwas eigenwilligen Berater und eine schwerwiegende Entscheidung. Ganz ähnlich wie in dem folgenden Clip, da geht es auch um einen König, einen bevorstehenden Krieg, einen etwas eigenwilligen Berater und eine Entscheidung. Eventuell sollte er bleiben und kämpfen. Aber eventuell wäre das auch eine riskante Dummheit. Eventuell käme diese Hilfe der Truppen Eomers früh genug, aber eventuell ist auch Rückzug vernünftiger. Ein eigenwilliger Berater mit einem weißen Bart sagt ihm, richtig ist, zu bleiben, auch wenn es falsch aussieht. Aber Theoden ist Realpolitiker. Und deswegen geht er den Weg, der nach menschlichem Ermessen der mit den der größten Aussicht auf Erfolg ist, auf Sicherheit, auf weniger Blutvergießen. Genau in dieser Situation ist König Ahas. König eines genauso kleinen Volkes wie hier Rohan, König des kleinen Volkes Juda mit dem Regierungssitz in Jerusalem. Bei Ahas verdunkelt sich auch der Osten, es ist allerdings mehr der Nordosten bei ihm, seit Jahren. Also das war Herr der Ringe, ja. Wer das nicht kennt, na, dem kann ich es jetzt nicht. Also jedenfalls ein ganz böser Sauron, ja, ist im Osten und wird die ganze damalige Welt überziehen. So, das ist bei Ahas so ähnlich. Da heißt Sauron allerdings Tiglath-Pileser, Herrscher über Assyrien. Und die breiten sich fast unaufhaltsam aus. Und sie sind nicht nett. So, was tut ein König in dieser Lage? Zwei seiner kleineren Nachbarländer, Aram zum einen und das Nordreich Israel. Dieser Text stammt aus der Zeit, wo Israel immer nicht die Guten sind, sozusagen, sondern Juda. Ja? Israel ist geteilt und das Südreich Juda vom Nordreich Israel. So. Und oft ist Juda jetzt sozusagen, über Juda liegt diese Verheißung, dass Gott mit dem Volk weitermachen will. Also, Aram und das Nordreich Israel, die tun etwas gegen Assyrien. Und zwar ist ihre Idee, wir verbünden uns, um Assyrien standzuhalten. Wahnsinn, glatter Selbstmord, sagt Ahas und macht nicht mit. Du machst wohl mit, sagen Aram und Israel. Persona Rezin und Pekach, die Herrscher dieser Länder. Sie sagen, du machst wohl mit, auch wenn wir dich dazu zwingen müssen. Beziehungsweise ihr Plan ist eigentlich nicht, Ahas dazu zu zwingen, sondern ihn vom Thron zu jagen und dann einen ihrer Gesinnungsgenossen dorthin zu setzen, über Juda zu herrschen und damit Juda als dritten Verbündeten ins Boot zu holen. So, ich lese jetzt mal den Text, damit ihr wisst, dass das auch wahr ist, was ich hier sage. Aus Jesaja 7. Es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, könnt ihr wieder vergessen, es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, des Königs von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob sie es bekämpft haben, dann nicht erobern konnten und jetzt geht unsere Geschichte los. Das ist anders. Sie konnten es aber nicht erobern, ist sozusagen vorausblickend. Es wäre besser übersetzt, sie werden es übrigens nicht erobern können. Das soll der Leser schon am Anfang wissen. Da wurde dem Hause Davids, und das ist ein Begriff für das Königshaus Juda, also Ahas wird es angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ephraim ist ein anderes Wort für Israel. Also die legen ihre Truppen zusammen. Der eine hat seine Truppen schon im Land des anderen. Und sie sind noch nicht bei ihm, ne? Sie sammeln erst ihre Truppen. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vor dem Wind. Also, sie stehen noch nicht vor seinen Toren. Er kann sie noch nicht sehen, aber er kann sie bereits riechen. Ja, bald ziehen wilde Menschen durch unser Land. Arams Truppen sammeln sich schon in Israel. Und der König zittert und sein Volk zittert. Sie haben Angst vor Feinden und ihre Angst ist besonders groß, weil diese Feinde ihrerseits getrieben sind von Angst vor einem noch größeren Feind. Ähnlich wie hier in dem Clip. Angst macht aus Menschen wilde Menschen. Und die werden bald vor unseren Toren stehen hier. So, das ist die Situation Ahas heißt er. Es gibt auch noch einen Ahab. Die Bibel beschreibt diesen Ahas nicht als einen besonders vorbildlichen König, muss man sagen. Es war keiner der Herrscher, auf die man später mit Stolz zurückblickte, wie zum Beispiel auf einen König David. Die Königsbücher beschreiben immer so diese Könige und resümieren dann immer, er war ein König, der tat, was dem Herrn gefiel und er war einer, der tat, was dem Herrn missfiel. Ahas wird klar in Kategorie 2 eingeordnet. Und das dunkelste Kapitel in seinem Leben ist wahrscheinlich dieses, als er seinen Sohn opfern lässt, aus religiösen Gründen. Ein heidnischer Kult, den er importiert. Etwas, was die Juden, das jüdische Volk, zutiefst verabscheute. Also kein guter Mann, aber mir tut er leid. Ich sehe in ihm einen Mann, der zu einer Zeit König ist, in der niemand König sein will. Ein übermächtiger Feind im Nordosten, der sich ausbreitet und Nachbarn, die durchdrehen. Doppelter Druck. Und jetzt halt das mal durch. Er zittert, er schläft nicht mehr, er bekommt graue Haare, er nimmt Beruhigungsmittel. Er bittet seinen Hausarzt um Krankschreibung. Burnout, das ist doch wohl Grund für, heute würde man das so machen. Man sieht es ihm an, dass er Angst hat. Man sieht es ihm an. Seine Leute sehen es ihm an. Seine Angst überträgt sich auf sein Volk. Die zittern genauso. Sanfte Panik breitet sich aus in den Straßen. Angst hat die Eigenschaft, sich auszubreiten wie ein Virus. So, dieses Jahr, ich habe mir überlegt, wo hatten wir dieses Jahr Angst? So wir so kollektiv, so alle. Dieses Jahr hatten wir am Anfang des Jahres Angst vor einer atomaren Katastrophe im Osten. Ne? Zum Glück war der Osten der ferne Osten. Für uns nicht ganz so dramatisch. Oder Ehek, das war doch auch dieses Jahr, glaube ich irgendwie. Also Gurkensalat anbieten war schon fast ein Attentatsversuch. Heute esse ich wieder Gurken. So eine Vogel-Schweine-Grippensache hatten wir, glaube ich, dieses Jahr nicht. Aber auch das, ne, breitet sich aus wie ein Virus, die Angst davor. So, dafür hatten wir Finanzkrise, oder haben sie noch. Manche haben Angst vor dem Weltuntergang nächstes Jahr. Wer es noch nicht weiß, 21.12.2012 geht die Welt unter. Und tatsächlich, jetzt ist wahrscheinlich nicht unser ganzes Volk von Panik ergriffen, aber es gibt genug Menschen, die sich von dieser Angst anstecken lassen. Vielleicht war 2011 aber für dich auch ein Jahr, in dem Angst ganz real, also viel näher, viel persönlicher in dein Leben reinkam. Wo du direkte Bedrohung erlebst, immer noch. Etwas, was dich zittern lässt. Angst breitet sich aus wie ein Virus und wenn sie uns mal hat, dann lässt sie uns nicht so leicht wieder los. So, Ahas fühlt außerdem, die Zeit läuft mir davon. Ich muss irgendwas tun. Mit meiner Angst. Und er hat zwei Möglichkeiten. Eine steckt im Text, die andere nicht. Die andere weiß man, wenn man weiterlesen würde und die Hintergründe kennt. Das eine ist, eventuell könnte er den Ereignissen da draußen vor seinen Toren einfach ihren Lauf lassen, die Verteidigung vorbereiten und kämpfen, wenn es dann halt soweit ist. Blutvergießen riskieren, ja. Das andere wäre Helmsklamm, natürlich nicht Helmsklamm, aber sowas ähnliches. Nämlich ein Weg, da gibt es einen Weg, der Sicherheit bringt. Der steckt nicht im Text. Den kennt man, wenn man die Geschichte weiter kennt. Nämlich Sauron um Hilfe bitten. Also Tiglath-Pileser, die Assyrer. Die Assyrer um Hilfe bitten, hier, meine Nachbarstaaten drehen durch, komm und hilf mir gegen die. Und gleichzeitig gewinne ich den Starken zum Freund. Das ist das, was ihm im Kopf rumgeht. So, es geht frische Luft schnappen, geht raus, inspiziert die Verteidigungsanlagen, Wasseranlagen und so. Und am oberen Teich, an der Straße beim Acker des Walkers, ihr wisst hoffentlich, wo das ist. Ist völlig egal, wo das ist, aber es wird da genannt, ein ganz bestimmter Ort. Da geht er hin und da trifft er einen Mann. Aus Versehen, er hat das nicht geplant. Es ist ja schon ein Mann, einer von den Guten, aber einer, der auch nervt, den er da trifft. Jesaja. Einer dieser Leute, Jesaja muss ein Mann gewesen sein, dessen Präsenz du dich nicht entziehen kannst. Seit Jahrzehnten ist er sowas wie das Gewissen Judas, das Gewissen Jerusalems. Der Mann hatte 40 bis 50 Jahre Wirkungszeit in Jerusalem. Ich habe mal geguckt, der letzte Papst war 26 Jahre dran. Also, und nochmal 26. Ein Mann mit einem unheimlichen Gewicht in dieser Stadt. Und der mit allen Regenten, den Königen und Königen vor ihm, per Du war und auch mit der Priesterschaft. Also mit den wichtigen Leuten in der Stadt. Und das, obwohl er Dinge sagte, die selten so richtig nett und angenehm waren. Jesaja. Und er kommt da entgegen, sieht ihn schon kommen, und er hat seinen kleinen Sohn dabei. Der hört auf den schönen Namen Shea Yashuv. Wer würde seinen Sohn so nennen? Das heißt übersetzt, ein Rest kehrt um. Hey, ein Rest kehrt um, wir gehen zum Teich hoch, spazieren, kommt noch so. Also, Jesaja hatte die penetrante Angewohnheit, seinen Söhnen Namen zu geben, die eine Botschaft sind. Später hieß sein Sohn Raube bald Eilebeute, was auch immer das genau bedeuten soll. Diese Botschaft bei ein Rest kehrt um ist nämlich genau die. Er hatte diese Botschaft immer mal wieder gesagt. Wir sind alle auf dem Holzweg. Wir gehen kollektiv in die Irre. Die Konsequenzen werden über uns kommen. Aber ein Rest, ein kleiner Rest in der Zukunft wird umkehren. Und Gott wird mit diesem Rest neu anfangen. Und Ahas denkt sich, wahrscheinlich soll mir das Hoffnung geben, dieser Name da. Ja? Oh Mann, aber jetzt ist er da. Jesaja, Gandalf, Sturmkrähe. Und er hat natürlich eine Botschaft dabei, nicht nur seinen Sohn. Und die Botschaft lautet so, ich lese mal weiter in dem Text. Der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Shea Yashuv, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße beim Acker des Walkers. Und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die doch nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer, und des Sohnes Remalias, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabea. Also das wäre dieser Gesinnungsgetreue. Ja? So spricht der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Jetzt kommt was ein bisschen Kompliziertes. Sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also die Botschaft ist ganz kurz gesagt die, bezwinge deine Angst, bleib ruhig, lass dir von der Angst nicht den Blick für die Realität vernebeln. Es sieht brandgefährlich aus, was da draußen passiert, aber eventuell sind deine Gegner längst abgebrannt. Ja, nur noch Rauch. Sieht gefährlich aus, ist aber nicht so. Rezin ist der König von Aram und Aram hat die Hauptstadt Damaskus. Aber mehr, das ist, dieser komplizierte Satz heißt, das ist sein Wirkungskreis, mehr ist nicht. Mach dir keine Sorgen. Sieht so aus, als ob er da um sich greift, aber er wird da drin bleiben. Und dieser Sohn Remalias, wie hieß er noch gleich? Das ist bewusst sarkastisch hier. Wer ist das noch? Name vergessen. Sohn Remalias, der tönt groß, regiert in Samaria. Das wird es aber dann auch geblieben sein. Ja, er und in 65 Jahren ist sein Land Geschichte. Also da geht es wieder um Ephraim, Israel. Also bleib ruhig, bleib hier, halt einfach die Stellung. Das heißt nicht, mach die Toren auf, die können dir gar nichts tun. Ja, halt die Stellung. Bereite dich darauf vor, dass sie kommen, aber mach dir keine Sorgen, dass sie dich platt machen. Flucht in die Arme der Assyrer, das ist das eigentlich Gefährliche. Helmsklamm ist eine Falle. So, ich stelle mir vor, wie Ahas denkt, schöne Rede, Jesaja. Schöne Rede, Jesaja. Das ist auch eine wichtige Rede, eine Motivationsrede. Ne? Dass, wenn ein Drittligist gegen Bayern antritt, dann hält man auch so eine Rede. Auch wenn man keine Chance hat, holt man die Leute um sich und sagt, die machen wir platt. Natürlich macht man das. Das ist die einzige Chance, um vielleicht irgendwas zu reißen. Schöne Rede, Jesaja. Motivier uns ruhig. Aber woher hast du deine Information? Und er sagt, was Ahas erkannte, Jesaja, wohl schon erwartet hat, Gott sagt, es wird nicht so kommen. Es wird nicht so kommen. Ahas, was du brauchst, ist Glaube. Und was dein Volk braucht, ist Glaube. Und das Volk würde dir glauben, Ahas. Wenn du glaubst, wird es glauben. Glaube ist genauso ansteckend wie Angst. Also spürt ihr, was hier auf dem Spiel steht? Ahas, glaubst du in Anbetracht dieser Situation, dass Gott mit dir ist? Das ist die Frage. Und glaubst du, dass Gott zu dem stehen wird, was er deinem Ur-Ur-Urgroßvater versprochen hat? Das Haus Davids, deine Dynastie, wird bestehen bleiben. Das ist das Versprechen, worauf er sich eigentlich verlassen könnte. Ich werde nicht untergehen, weil mir das versprochen wurde, unser Haus, das Haus Davids. Aber die Sache ist ernst, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Also, wenn es deine Angst ist vor dem, was eventuell passiert, wenn das deine Entscheidung prägt und nicht dein Glaube, dann wird es wirklich gefährlich. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Die Angst vor der Zukunft führt dazu, dass wir unsere Feinde verwechseln. Das steckt hier drin. Du schätzt deine Gegner falsch ein. Wovor du Angst hast, das ist eigentlich harmlos. Aber da, wo du Hilfe suchst, da ist eigentlich Gefahr. An die Zukunft Gottes glauben, das würde dir helfen, jetzt ruhig zu bleiben, besonnen. Was du von deiner Zukunft erwartest, das entscheidet heute deine Entscheidung. Das beeinflusst heute deine Entscheidung. Wenn du erwartest, dass Gott mit dir sein wird, dann wirst du anders jetzt mit deiner Angst umgehen, als wenn du erwartest, ich bin auf mich allein gestellt. Ich muss schauen, wo ich Hilfe herbekomme. So, das sind die wirklich harten Momente. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, wo du denkst, sollte ich mich nicht besser mit dem verbünden, von dem ich, den ich real vor mir sehe und von dem ich hier Hilfe erwarten kann, als auf diese vage Zusage. Vor allem, wenn Ahas sich hier für Glaube entscheidet, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, wenn Ahas sich hier für Glaube entscheidet, dann entscheidet er sich für viele Jahre in dieser Situation bleiben. Ne? 65 Jahre, sagt er. Also er wird 65 Jahre mit diesen Nachbarn leben müssen, die ja weiter diese verrückten Ideen entwickeln könnten. Ne? Glauben würde bedeuten, die Situation bleibt die hier. Aber du glaubst, dass die Situation dich nicht umlegen wird. 65 Jahre noch so leben und ein Block weiter, dann nicht direkter Nachbar, aber ein Block weiter ein Großreich Assyrien. Glauben würde Bedeutung, die Spannung aufrechterhalten oder ertragen, nicht schnell erlöst werden. Bei den Assyrern Hilfe holen, löst die Sache schnell. Jahr für Jahr, Tag für Tag glauben. Glauben bedeutet hier auf eine schnelle Lösung verzichten. Könnte es sein, dass du mit deiner konkreten Angst, ich weiß nicht, was sie ist, mit deinen Sorgen, Befürchtungen, dass du, wenn du dich entscheidest zu glauben, dass es bedeuten könnte, ich glaube, dass Gott da sein wird, aber es kann bedeuten, dass ich diese Spannung, in der ich jetzt bin, noch lange aushalten muss. Das ist keine so tolle Message, aber sie steckt hier drin. Jedenfalls ist das Ahas Situation. Könnte es sein, dass wenn du glaubst, dass Gott den Auslöser deiner Angst dann nicht schnell wegnimmt, sondern nur sagt, bleib ruhig. Ich bin da. Bleib ruhig. So, der andere Weg sieht viel leichter aus, sich Gott sein lassen und schauen, wo man Hilfe kriegt und sie annehmen, auch wenn der Preis hoch ist, den man dann zu zahlen hat. Und Jesajas Stimme, die wie Gottes Stimme klingt, sagt nur, tu das nicht. Bleib hier. Vertrau mir. Ich weiß, es ist schwer. So, und deshalb sagt Jesaja, ich bin noch nicht ganz am Ende, zu Ahas, okay, fordere ein Zeichen. Fordere ein Zeichen. Große Entscheidung, fordere ein Zeichen. Etwas, was dir hilft zu glauben. Irgendwas. Da steht, und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei unten in der Tiefe oder oben in der Höhe, was heißen will. Irgendwas, wo ich nicht tricksen kann, ich Jesaja. Das sollte Gott mir mal anbieten, habe ich gedacht. Das sollte Gott, wer hat sich das nicht schon gewünscht? Ich mache die Augen zu. Und wenn ich sie aufmache, steht da ein Engel. Ein hübscher, ein netter, sonst kriege ich ja wieder Angst. Am besten ein weiblicher Engel, dann kriege ich keine Angst. Ein hübscher, netter, weiblicher Engel. Und sie wird mir versichern, alles ist gut. So, wer hat sich das nicht schon gewünscht? So ungefähr. Ja. Fordere ein Zeichen. Ahas, du bist ein Glückspilz. So, dann habe ich gedacht, wobei, stell dir vor, du bist wirklich da, an diesem Wasser-Dingsbums irgendwo. Neben dir steht dieser interessante Mann und sagt, good old Jesaja. Und du kennst ihn als jemanden, der integer ist. Also du kennst ihn als jemanden, der kein Verrückter ist. Wenn irgendjemand mit Gott in Kontakt hat, dann schon er. Da bist du dir sicher. Ja? Und jetzt sagt der dir, fordere ein Zeichen. Und du sagst, okay, Engel, nett, hübsch, weiblich. Vielleicht möchte ich noch ein Foto nachher machen, sonst bilde ich mir das nachher nur ein. Ja? Brauchst so ein Erinnerungsding, okay. Und das sagst du und dann passiert nichts. Stell dir vor, dann passiert nichts. Dann wäre dein Glaube mit einem Schlag vernichtet. Das ist riskant, ein Zeichen fordern. Jesaja wäre mit einem Schlag als Spinner entlarvt. Und wenn Jesaja ein Spinner ist, dann kann man die Sache mit Gott auch in die Tonne klopfen. Also das ist riskant. Oder es passiert was. Tatsächlich, Engel, Foto. Ab jetzt müsstest du glauben. Wenn wirklich was passiert, müsstest du glauben. Was bedeutet, keine schnelle Lösung. Die Assyrer werden die schnelle Lösung. Sondern die nächsten Jahre daran festhalten, in dieser Spannung, Gott ist mit uns. Also so oder so, das ist riskant. So, wisst ihr, was Ahas sagte? Folgenden Satz. Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Eine scheiß, schleimig, fromme Antwort. Damit ich den Herrn nicht versuche. Der Herr, dieser Mann hier will nicht glauben. Der will nicht glauben. Er hat bereits entschieden. Er könnte es nur offen sagen. Stattdessen sagt er, ich bin ein guter Christ, ich darf sowas nicht, ja? Natürlich glaubt er irgendwie an Gott, aber er glaubt nicht an einen Gott. Oder dieser Glaube führt nicht dazu, dass er sagt, okay, ich halt durch. Sowas nicht. So weit geht sein Glaube nicht. Das will er nicht. Wirklich glauben tut er an die Assyrer. Die können mir helfen. Ja? Das sind die, die im realen Leben wirklich was verändern. Realpolitiker. So, wenn man die Geschichte kennt, deswegen weiß ich, dass diese Gedanken in seinem Kopf umgehen. Ne? Er wird sich an sie wenden. Um Hilfe bitten. Sie werden kommen. Sie werden Israel platt machen. Sie werden Juda am Leben lassen, zu einem Vasallenstaat machen und es auspressen. Finanziell. So, dieser Moment, in dem Ahas diese fromme Phrase drescht, sieht ein Junge mit dem ulkigen Namen ein Rest kehrt um, seinen Vater innerlich zusammensinken. Er fährt sich mit der Hand durch die grauen Haare, er reibt sich die Augen, er seufzt und sagt, okay, reicht es euch nicht, ihr vom Haus David, sagt er, ihr, die ihr im Namen tragt, dass Gott auf eurer Seite ist, ja? Ihr, die ihr Glauben, Mut und all das im Namen tragt. Reicht es euch nicht, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Das sagt Jesaja. Krasse Aussage. Nicht glauben wollen und es hinter frommen Phrasen verstecken. Nicht glauben wollen und lieber die Sache selbst in die Hand nimmt. Macht Gott mit der Zeit müde, sagt er. Du machst meinen Gott müde. Okay. Du willst ein Zeichen? Also. Du willst kein Zeichen. Also, Gott wird dir trotzdem eins geben. Eins, wie du dir vielleicht nicht wünschst, aber... Und dann kommt dieser adventuelle Satz und damit der letzte Teil in diesem Text. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Was soll daran das Zeichen sein? Ein Engel wäre ein Zeichen, so ein netter Engel. Hier sagt er ein Kind. Also ist das Zeichen, dass ein Kind auf die Welt kommt? Nö, passiert dauernd, ist kein Zeichen. Dass das Kind Immanuel heißt. Immerhin heißt Immanuel Gott mit uns. Gott ist mit uns. Nö, jeder kann seinen Sohn so nennen. Er nennt ihn ja auch ein Rest kehrt um. Auch noch kein Zeichen. Dass eine Jungfrau schwanger wird, ist das das Zeichen? Nein. Nein, könnte man denken. Aber hier ist einfach... das Wort für Jungfrau ist das Wort für eine unverheiratete junge Frau. Und natürlich war das damals gleichbedeutend mit Jungfrau. Also junge Frau gleich Jungfrau, war so. Ja, aber, dass hier eine junge Frau ohne Zutun eines Mannes schwanger wird, das ist nicht gemeint. Das ist später bei der Geburt Jesu zweifellos gemeint, aber Jesaja redet hier nicht von später. Er sagt nicht, das Zeichen ist, in 700 Jahren wird in Bethlehem, das ist für Ahas kein Zeichen. Sondern, was ist das Zeichen? Dass dieser kleine Immanuel vielleicht der Messias sein wird, der sie alle rettet? Nein, in diesem Text hier auch noch nicht. Später dann bei Jesaja, hier noch nicht. Das Zeichen ist, ich sage es mal so, ich kenne ein unverheiratetes Mädchen und sie wird schwanger, welche Schande. Trotzdem wird sie ihren Sohn Immanuel nennen, Gott mit uns. In einer beschissenen Zeit, wo Gott überhaupt nicht mit uns ist, jedenfalls scheint es so, wird sie ihren Sohn so nennen. In einer beschissenen persönlichen Lage, weil es dieses Kind nicht geben dürfte, wird sie ihn so nennen. Und noch bevor Gott mit uns alt genug ist, um zwischen Gut und Böse zu entscheiden, also selber Urteile fällen zu können, sagen wir mit 3 oder 4, wann beginnt sowas, dass Kinder anfangen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Ja, noch vorher werden die, vor denen du Angst hast, platt sein. Und er wird Milch und Honig nehmen, also essen. So schlecht wird die Zeit gar nicht sein, in der er aufwächst. Die Zeit, wo du glaubst, die Welt geht unter. Ja, also du glaubst, die Welt geht unter, aber sie geht nicht unter. Nicht so. Das Zeichen dafür ist, es wird bald sein. Noch bevor dieses Kind groß ist, wirst du nicht mehr richtig wissen, wer Rezin und Pekach überhaupt waren. Also das Zeichen ist, es wird Du wirst überraschend schnell feststellen, dass du vor den Falschen Angst hattest. Das ist übrigens kein Happy End. Das heißt nicht, okay, du glaubst nicht, egal, Gott hilft dir trotzdem. Das echte Problem, die Assyrer, die holst du dir so auf den Hals. So ist es dann auch gewesen. Die werden dich zum Untergang bringen. Bis auf einen Rest. Ich habe meinen Sohn übrigens so, ja, ich kenne deinen Sohn, den Namen. Also. Ahas wird dieses Zeichen wahrscheinlich nie verstehen, weil natürlich, er holt die Assyrer, die machen Ephraim platt, es wird genauso kommen. Er wird das Zeichen nie verstehen, er wird sagen, das war noch nicht Gott, das waren die Assyrer, die da dafür gesorgt haben, dass das Kind nicht älter wurde, bevor meine Feinde, ja. Okay, ich komme zum Schluss. Soweit die Story. Hier wird Glauben von jemandem verlangt. Es geht um Glauben durchhalten mitten in Angst. Und es geht am Rande um Kinderglück als Zeichen dafür, dass Glauben sich lohnt. Jetzt hast du vielleicht eben gedacht, boah, du hast jetzt irgendwie diesen adventlichen Vers so richtig entzaubert. Das geht gar nicht um Weihnachten oder wie. Vordergründig nein. Ich finde es wichtig, dass man den Text erstmal so nimmt, wie er vordergründig ist. Hintergründig natürlich. Natürlich. Denn wenn ich heute glaube, dass Gott mit mir ist, trotz meiner Angst, warum tue ich das? Warum tue ich das? Weil ich die Geschichte wiedererkenne, die damalige Geschichte wiedererkenne in Bethlehem. Ja, eine Frau, die nicht schwanger sein sollte. Eine Welt, die Angst hat. Ein Kind, das eigentlich nicht sein kann. Und dass Gott mit uns heißt, Immanuel. Jesus ist der, der mir Hoffnung macht. Die Hoffnung, die Ahas nicht hatte. Die Hoffnung, die dir sagt, Gott ist wirklich mit uns. Ich sehe es in Jesus. Gott wird diese Welt wirklich retten, deswegen ist er gekommen. Gott wird mein Leben wirklich retten. Ich meine aufs Ganze, aufs Endgültige gesehen. Ich bleib da dran. Was hilft mir zu glauben? Genau das. Deswegen ist dieser Text natürlich irgendwo weihnachtlich, wenn man Weihnachten kennt. Jesus macht mir Hoffnung zu glauben. Eventuell bestehe ich meine Prüfung nicht. Adventuell ist Gott mit mir. Auch dann, wenn ich meine Prüfung vielleicht wirklich nicht bestehe. Eventuell überlebt jemand seine Krankheit nicht. Adventuell ist Gott mit mir. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Eventuell wartet nicht Glück, sondern Unglück auf mich. Irgendwie, ich finde keinen Partner oder irgendwas. Adventuell ist Gott mit dir und hat das Leben für dich. Ich hoffe, dass du die Adventzeit nutzen kannst, um diese Message irgendwie zu erleben. Die Message heute ist total simpel. Bleib ruhig in deiner Angst. Erlaube deiner Angst nicht, deine Feinde zu verwechseln. Also die für gefährlich zu halten, die eigentlich harmlos sind, und da Hilfe zu suchen, wo eigentlich Gefahr lauert. Bleib ruhig. Erlaube deiner Angst nicht, deine Entscheidung zu treffen, sondern halt an deinem Glauben fest, dass Gott mit dir ist. Leicht ist das nicht, und wir brauchen einen Gott, der auch wirklich da ist, wenn wir glauben, dass er da ist. Und deswegen würde ich jetzt gerne beten mit uns und Gott bitten, dass er uns so eine Art Glauben schenkt, die sich nicht auf Illusion gründet, sondern auf einen Gott, der wirklich da ist. Und dass er uns kleine Zeichen gibt, an denen wir das festmachen können. Vater, ich weiß nicht, wer von uns gerade in einer Situation ist, wo es Dinge gibt, die uns echt Angst machen. Vielleicht ist das nicht unser aller Situation. Wahrscheinlich ist es irgendwann mal unser aller Situation. Ich bete jetzt einfach mal für die, die jetzt da drin stecken. Und es gibt Dinge, die uns bedrohen oder die Menschen, die wir kennen, bedrohen, die uns Sorge machen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, wo wir das Gefühl haben, wenn das kann uns umlegen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ruhig zu bleiben. Ich bitte dich, dass du uns realen Glauben schenkst, der uns hilft, stehen zu bleiben und nicht umzukippen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu sehen, wo kleine oder größere Zeichen deiner Gegenwart sind. Vater, manchmal brauchen wir mehr als einfach nur das gute Wort eines Freundes, glaube bitte oder so. Manchmal brauchen wir Zeichen. Ich bete darum, dass die Adventszeit eine ist, in der unser Glaube stark wird und wir dir glauben können, dass du wirklich mit uns bist und dass das unser Leben verändert. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.